Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. 2026 wird ein Jahr mit vielen spannenden Projekten, das habe ich gesagt, das habe ich angekündigt und das ist nicht nur so eine Floskel, denn einiges ist in der Pipeline und ein Projekt, das habe ich jetzt bereits angekündigt und das ist eine exklusive Investorenreise. Ganz wichtig, die ist aktuell nur in Planung, wir haben jetzt angefangen, die Nachfrage zu validieren. Es könnte wirklich ein ganz besonderes Event werden, was wir da sozusagen veranstalten können mit einer kleinen ausgewählten Gruppe aus unserer Community. Und die Idee ist einfach, dass wir nach China gemeinsam reisen, nicht als normale Touristen, sondern eben als Anleger, als Unternehmer, als Beobachter und dort echte Einblicke in die Wirtschaft, in Unternehmen und Strukturen bekommen. Das Ganze soll im Shanghaier Raum stattfinden. Und uns einfach helfen, ja, das Ganze noch besser einzuordnen und zusammen hier viele tolle Impressionen zu bekommen. Vor allem die, die eben nicht normalerweise nach China können. Dort wird mich dann auch treffen können. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit bekommen, mit einem lokalen Veranstalter zusammenzuarbeiten, die das organisieren können. Also da wird dann auch wirklich einiges geboten werden. Wir gucken erstmal, wollen das die Leute überhaupt? Und wenn es dich interessiert, ich habe einen Link in der Beschreibung. Das war auch der im Newsletter drin war, China Investor Express. Und in der App China to Invest, die kann ich ohnehin empfehlen, denn da ergänzt sich vieles auch zu dem Podcast und zu anderen Themen. Dort läuft eine Umfrage bis Montag, kannst du also auch noch abstimmen. Und ja, ich bin gespannt, wer dann dabei ist und ob die Reise wirklich stattfindet. Und natürlich wird das auch beeinflussen, wann und wie ich dieses Jahr nach China komme. Und meine Aufenthaltsorte allgemein werden natürlich eben auch von Entwicklungen beeinflusst, die wir heute noch gar nicht so kennen. Und eine interessante Entwicklung, in einem anderen Zusammenhang, die findet gerade in Ostasien statt. Denn dort sehen wir momentan so eine Art Spannungsumfeld zwischen China, Südkorea und Japan. Ganz kurz Definition, Ostasien ist im Prinzip China, Japan, Südkorea, Nordkorea, die Mongolei. Und dann sozusagen die Sonderprovinzen und administrativen Zonen, Taiwan, Hongkong, Macau, die gehören auch dazu. Kulturell würde ich sagen, kann man die auch teilweise nach Südostasien packen, also Taiwan und Hongkong, aber offiziell Ostasien und Südostasien, das ist, wo ich jetzt zum Beispiel bin, das sind eben Länder wie Thailand, Myanmar, Vietnam, Malaysia. So, und jetzt ist es so, das ist der kleine geografische Exkurs, dass diese Länder ja eigentlich vor allem auch vom Handel momentan verbunden sind. Historisch natürlich über die Schriften, über die philosophische Grundlage, religiöse Einflüsse, Verwaltungssysteme. Also die haben eine jahrhundertlange Abhängigkeit, wesentlich mehr als mit südostasiatischen Ländern. Vor allem China und Korea haben tiefe Verbindungen, haben im Prinzip wirtschaftlich und kulturell eine enge Anbindung. Und bis heute leben zum Beispiel rund 2,4 Millionen ethnische Koreaner in China, ist die größte Minderheit. Und prägen natürlich auch ein Stück weit Wahrnehmung und den Alltag, speziell in der eher östlicheren Region. Japan hingegen ist eher anders positioniert, war früher sagen der Lernende. Also da habe ich auch gerade viel in meinem Buch schon verarbeitet und angefangen indirekt einzubauen, weil ich dort auch in letzter Zeit erst viel gelernt habe, wie eigentlich viele Dinge in Asien entstanden sind und dass China teilweise Dinge, wie zum Beispiel den Buddhismus, ja im Prinzip einfach weitergereicht hat. Und dass früher diese Länder viel, viel stärker eigentlich voneinander profitiert und gelernt haben. Dann wurde Japan aber zum Rivalen und dann irgendwann zum Aggressor. Und heute, das ist jetzt die Frage, wo packen wir Japan heute hin? Aus China-Sicht natürlich. Was ist passiert? Ich habe es schon mal in einer anderen Folge vor ein paar Wochen, mittlerweile muss man sagen Monaten, thematisiert. Und das ist, dass Japans Premierministerin öffentlich angedeutet hatte, man könne Taiwan militärisch unterstützen. Das klingt jetzt erstmal nach so einer Lappalie für den einen oder anderen. In Deutschland macht das wahrscheinlich öfter mal jemand, aber zum einen muss man eben sehen, es ist China-Japan, also historischer Kontext und der regionale Kontext. Und dann ist es die Premierministerin. Also es ist nicht irgendeine Außenministerin oder unwichtige Regierungsabgeordnete, sondern es ist die Premierministerin von Japan, die solche Äußerungen macht. Und aus chinesischer Sicht ist es schon ein bisschen mehr als nur eine diplomatische Ungeschicklichkeit, sondern natürlich eine rote Linie, die man überschritten hat. Ja, China hat geantwortet, ökonomisch. Sie haben Exportbeschränkungen verhängt auf über 40% der japanischen Exporte. Offiziell natürlich wegen Dual-Use-Risiken und so weiter. Aber ganz klar, was hier passiert. Und für Japan ist es schon etwas, was sie trifft. Wir haben eine relativ schwache Lohnentwicklung teilweise. Wir haben Inflationsdruck. Der Yen ist super schwach. Ja, ich habe gerade gehört, das fand ich interessant, dass es eine der unterbewertetsten Währungen wahrscheinlich ist. Ein Big Mac kostet wohl in Vietnam und in Tokio ungefähr gleich viel momentan. $3.20 oder so. Jetzt muss man natürlich sagen, dass, also ja, natürlich Japan ein viel höheres Einkommensniveau und Wirtschaftsleistungsniveau hat als Vietnam. Also das ist schon was dran. Dieser Big Mac Index ist schon aussagekräftiger, wenn man auf die Kaufkraft blickt und natürlich auf Währung. Also ja, der Yen ist günstig und das heißt natürlich für Japaner nicht so ideal, wenn man sich natürlich dann die Inflation importiert. Also das ist so ein bisschen momentan Stand der Dinge. Interessant ist ja, dass Korea momentan so ein bisschen der pragmatische Gegenpol ist. Also wenn ich sage Korea, wisst ihr, ich meine Südkorea. Ja, ich will es ja hier kurz halten. Denn sowas gab es in der Vergangenheit schon mal. Da hat nämlich die USA ein Raketenabwehrsystem 2017 in Südkorea stationiert. Das fand China damals überhaupt nicht lustig und hat reagiert. Also China fand es auch wieder nicht lustig, genau wie jetzt, so muss man es ja sagen. Und hat dann informelle Sanktionen rieseln lassen, vor allem Boykotte von koreanischen Produkten, hat zu einem Einbruch des Tourismus in Korea geführt und auch zu Absatzproblemen, vor allem von großen Elektronikkonzernen, zum Beispiel Samsung, hat in China quasi überhaupt keinen Absatz mehr, ja, weder Klimaanlagen noch Smartphones, Supermärkte haben Probleme bekommen. Aber man kann sagen, Seoul hat daraus wohl gelernt. Und heute fährt man so einer, sagen wir mal, hochpragmatische Doppelstrategie. Man holt sich Sicherheit über die USA vor allem und Wirtschaft über China. Und ihr kennt mein Credo. Ich sage, die Länder in Asien, die das schaffen, das werden die großen, erfolgreichen Länder sein. Natürlich brauchen sie noch ein bisschen eigenes Wachstum. Aber wer dieses Konzept versteht und es auch umsetzt, der wird erfolgreich sein. Und ja, China ist auch jetzt noch mit Abstand Südkoreas größter Handelspartner. Das weiß man natürlich. Und deshalb hat man sich auch wirtschaftlich angenähert. Denn klar ist, Korea und Japan, das sind sehr etablierte, wohlhabende, ja, gut betuchte Länder. Aber zum einen hat man nichts zu verschenken wirtschaftlich. Zum einen haben sie auch natürlich ihre Sorgen, vor allem eben gewisse, ja, Sorgen, die typische gesättigte oder auch reife Volkswirtschaften aufweisen, ja. Und man kann es sich nicht leisten, so ein Land wie China halt eben komplett zu verärgern, ja. Und wir haben jetzt gesehen, es fanden sogar erstmals seit 9 Jahren wieder große südkoreanische Export- und Investitionsevents in Peking statt. Da waren einige große Namen vertreten. Und das Ganze, ja, hat Substanz. Und man hat dort auch viele Deals abgeschlossen. Große, ja, Unternehmen waren natürlich da, Unternehmensvertreter, Politiker. Wo man das dann besonders gut sieht erstmal, ist ein Bereich, der jetzt für Japan und Südkorea nicht der alles Ausschlaggebende ist, und das ist Tourismus. Denn dort sehen wir diese Dynamiken oft sehr, sehr schnell. Also Tourismus ist sozusagen so ein bisschen auch so ein Stimmungsbarometer und oft ehrlicher als die Diplomatie. Denn jetzt zum Jahreswechsel 2026 war Südkorea plötzlich erstmals das beliebteste Auslandsziel für chinesische Touristen. Und Japan, was jahrelang die Nummer 1 war, ist sogar aus den Top 10 rausgeflogen. Ja, also das sagt alles. China, Korea ist quasi bei den Besucherzahlen, Flugzahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau. China, Japan nur bei rund 2/3. Und wichtig ist jetzt im China-Kontext, was das eigentlich bedeutet. China denkt aus meiner Sicht sehr regional in Einflusszonen. Und wer sich einfügt oder zumindest jetzt keine großen Probleme macht, keinen Stress verursacht, der profitiert. Wer aber provoziert, der wird relativ hart ausgesiebt. Und das nicht militärisch, ganz wichtig, sondern wirtschaftlich. Und das kann man jetzt kritisieren oder auch nicht, aber wir wissen, glaube ich, wenn man ein großes Land ist, kann man sich das leisten. China ist auch nicht gerade das einzige Land, was sowas macht, ja. Ich will es aber an dieser Stelle auch nicht bewerten. Klar ist aber, China ist selbstbewusster und macht hier ganz deutlich, damit, mit diesem Thema, Taiwan, historischen, sozusagen besonders neuralgischen Punkten, versteht man überhaupt keinen Spaß. Südkorea hat es verstanden, Japan nicht. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht, ob Japan dort nochmal sozusagen versucht, das Ganze gerade zu biegen. Die Premierministerin selbst wird es wahrscheinlich erstmal nicht machen, aber die Frage ist, wird der Druck irgendwann so groß? Einige zählen sie auch schon an. So weit kann ich nicht gehen, will ich auch nicht gehen. Da kenne ich mich auch ehrlich gesagt bei Japan viel zu schlecht aus. Ja. Das sind nur so die Kommentare, die man eben in diesem Zusammenhang da mitbekommt. Aber es ist schon super interessant, das Ganze zu sehen. Und ich übrigens, jetzt kommt eigentlich der Kracher der Episode, und ich überlege, ob ich nicht sogar mal nach Japan fliege dieses Jahr. Hintergrund ist aber jetzt ein ganz anderer, hat auch nichts mit Häme zu tun, sondern einfach Interesse. Übrigens, ich sage auch ganz offen, ich meine, nur weil ich jetzt mit China sympathisiere, bin ich jetzt keinesfalls irgendwie anti-Japan. Das ist auch mal ganz klar. Ich stelle einfach hier die Dinge so dar, wie man sie eben darstellen kann, und habe jetzt mit Japanern genauso wenig Probleme wie mit Chinesen. Und der Hintergrund ist, warum ich jetzt überlege, nach Japan zu fliegen dieses Jahr. Ich sage gleich noch was dazu. Seitdem ich das erste Mal in Asien war, erzählen mir alle immer, Erik, du musst nach Japan, nach Japan, nach Japan, nach Japan. Was hat er eher gemacht? Er war noch nie in Japan. Also ich habe in Asien, glaube ich, so 15 Länder besucht. Ich war noch nie in Japan, weil wenn mir alle immer einreden, ich muss dahin. Ich bin jetzt nicht super beratungsresistent und jemand, der ja provokant gegen den Strom schwimmt. Aber dann denke ich so, nö. Und dann waren meine ersten Aufenthalte eben in Myanmar und auf den, keine Ahnung, Philippinen und eben nicht in Japan. Und die letzten Jahre weiß ich, dass Japan eben sehr überlaufen war von Chinesen. Und jetzt aber soll es relativ leer sein. Also sagen viele, wenn du nach Tokio gekommen bist in den letzten Jahren, da hast du China ja kaum verlassen gefühlt, gerade zu den großen Stoßzeiten um die Fest- und Feiertagsperioden. Und jetzt überlege ich, ob ich dieses Jahr nicht mal hinfliege, wenn es da doch recht leer ist. Dann ist es sicherlich ganz interessant und ist ein Land, was ich irgendwann auf jeden Fall besuchen werde. Und dann sage ich doch jetzt, das könnte mal ein guter Zeitpunkt sein. Wird allerdings noch ein paar Monate dauern, denn die nächsten Monate sind schon komplett verplant. Bin, kann ich ja schon mal verraten, noch mal kurz in Malaysia. Dann geht's nach Vietnam, dann geht's nach China. Und China, wie lange ich dort und wann ich genau dort bin, hängt natürlich auch wieder ab von dieser Investorenreise. Wir wissen auch nicht genau, wie die machen. Ich schätze mal, wenn, wird es entweder Mai, Juni stattfinden oder im Herbst. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vielleicht mal im Mai nach Japan fliege. Ja? Schauen wir mal. Also, ihr werdet es auf jeden Fall hier erfahren. Was ich aber auch noch sagen möchte, was ich in diesem ganzen Kontext wieder mal so ein bisschen mitbekommen habe, auch hier in Thailand, ist eigentlich, wie stark wir doch von Medien nicht nur geprägt sind, sondern auch letztendlich geleitet werden. Ich war letzte Woche auf einem Wochenendausflug, Tagestrip, Wanderung, alles dabei. Bisschen Tempel besteigen, bisschen wandern, bisschen schwimmen gehen, gut unterhalten, Ziegen gefüttert, also buchstäblich. Haben alles gesehen. Affen, Ziegen, Schlangen in der freien Wildbahn war richtig gut. Kleine Truppe, 5 Leute gewesen und auch guter Mix. Alles dabei, Malaien, Chinese, Philippinen, Amerikaner, Deutscher. Und die Reiseführerin, Leiterin, war Thai. Und ich habe sie dann mal so gefragt, als wir ein paar Minuten hatten zwischendurch, ja, wie ist es eigentlich momentan mit den Grenzkonflikten zwischen Thailand und Kambodscha? Man bekommt das ja so am Rande mit über die Medien, aber wenn ich mir überlege, wenn Deutschland jetzt einen Grenzkonflikt, oder muss ja sagen, ist ja ein kleiner Krieg, hätte im Nachbarland, dann wäre das ja ein Thema, was überall ist. Und ich weiß, ich bin hier in Bangkok so ein bisschen in so einer Bubble, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so ein großes Thema ist. Da habe ich gesagt, ja, wie ist das jetzt bei euch, Thais? Ist das irgendwas, was im Alltag jetzt eine besondere Rolle einnimmt, was thematisiert wird? Und sie sagt, ja, eigentlich schon, aber die Leute werden halt schnell müde. Also es ist halt immer dasselbe. Und sie sagt ganz offen auch, letztendlich ist auch von Thailand halt Propaganda, was sie dort verbreiten. Also mit anderen Worten halt geht es darum, wie stark das Militär ist, wie sie sozusagen eher das Gute bewirken in dem anderen Land und so. Ja, auch das will ich gar nicht bewerten, aber auch das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie hat man das Gefühl, es ist einfach überall. Ja, in China ist es jetzt auch so, Südkorea, da wird eben dann auch, da wird jetzt gar nicht so eine harte Propaganda gegen Japan gefahren, aber es wird einfach dann auch überall in den Medien plötzlich, würde ich sagen, Südkorea als das heilige Land glorifiziert, wo man hinfahren sollte, um Urlaub zu machen. Und Japan wird eben kritisiert. Das ist sogar noch eine milde Form von Propaganda. China kann das natürlich auf einem ganz anderen Niveau, wenn sie wollten. Aber damit will ich einfach sagen, man kriegt das gerade im Tourismus und wenn man hier in Südostasien ist, immer wieder mit, wie plötzlich dann auf Meinungen und einfach Trends und Tendenzen stehen, wo man denkt, ja, eigentlich, das ist nicht die Realität. Ist ja genauso umgedreht, ja. Viele haben ja auf vielen, also in Europa haben ja vor vielen Ländern Angst, hier in Asien, wo man auch sagt, ist unbegründet. Genau deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Investorenreise, weil viele sagen, ja, ich würde gerne mal nach China, aber irgendwie ein bisschen schwer selbst zu organisieren, vor allem das, was ich gerne sehen würde. deswegen versuchen wir sowas jetzt zu machen. Aber ich will einfach nochmal so ein bisschen in das Bewusstsein rufen, dass man ja schon ein bisschen aufpassen muss einfach. Man kann ja nicht sagen, wir meiden jetzt einfach die Medien, aber dass wir eigentlich von sowas permanent umgeben sind und dass man sich einfach, ich glaube, einfach nicht zu stark darauf einschränkt und ständig auch glaubt, man muss jetzt durch alles eine Meinung bilden oder jetzt versuchen, ich glaube, wer überkonsumiert, der ist auch nicht besser drin, ja, dran, weil man ja oft dann denkt, okay, ich lese jetzt ganz viele Artikel, am Ende ist meistens, welcher Artikel ist besonders überzeugend, dass man einfach weiß, es gibt auch oft keine Wahrheit, ja, oft ist ja die Wahrheit dann einfach die, die besonders im Fokus steht, die Meldung oder das, was eben überzeugend dargestellt wird oder was einfach eine besonders hohe Frequenz bekommt, dadurch sozusagen so ein bisschen zur subjektiven Meinung wird. Das will ich einfach nur in den Hintergrund rufen. Auch nicht, es ist auch keine Message im Sinne von alles Fake und alles Verschwörung, das auch nicht. Aber einfach, dass man so ein bisschen offener auch an die Dinge rangeht und sich das klar macht und ja trotzdem seinen Weg geht und auch nicht ja überkonsumiert. Ja, ich denke, mit dem Podcast hier seid ihr schon ganz gut aufgehoben. Also das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Qian.